Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Und heute darf ich eigentlich fast einen Tourgast begrüßen. Oder Thema werden heute auch sein Volk und so weiter. Und darum sage ich jetzt vielleicht eine Gästin begrüßen. Es ist die Journalistin, die legendäre Journalistin, die unter anderem für eine Tagesanzeige arbeitet und die es auch schafft, immer wieder von Prozess zu Prozess zu gehen. Sie hat eine Pausenfreundin, die sie ein bisschen beschäftigt, oder sie soll sich gegenseitig beschäftigen. Dazu mehr nachher. Michelle Binswanger, ganz herzlich willkommen bei Aktiv Radio.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, um wieder da zu sein bei Aktiv Radio und auf das Gespräch.
Michelle, Tagesanzeiger, das ist die Arbeitgeber, oder bist du eigentlich freischaffend und du tust denen einfach zuführen als Journalistin? Wie bist du genau im Zusammenhang mit Tagesanzeiger?
Genau, also ich bin fest angestellt. Seit 16 Jahren bin ich jetzt bei Tamedia und eben, man ist ja nicht mehr der Tagesanzeiger. Mittlerweile sagen wir sind TA-Titel, weil wir sind eine Redaktion, die der Tagesanzeiger macht, Basler Zeitung, Berner Zeitung, der Bund und die Sonntagszeitung, und das kommt alles aus einer Redaktion raus.
Also ist der TX-Konzern, und der TX-Konzern hat eben unter anderem eben die Zeitung, der Tagesanzeiger, der heisst ja immer noch Tagesanzeiger. Wenn du jetzt etwas schreibst oder willst schreiben, wie funktioniert das? Du hast einfach eine Idee, du schreibst es, gehst es in einen Pott rein und dann wird es im Konzern irgendwann mehr verwertet. Oder gibt es eine Redaktionsbesprechung und sagt, Michelle, bitte mach du das und das.
Ja, also es gibt natürlich Sitzungen, wo man seine Themen vorstellt oder wo jemand anderes ein Thema hat, wo man dann aufnimmt. Und dann ja, ist es immer ein Aushandlungsprozess. Kommt jetzt das in der Tageszeitung, kommt jetzt das in der Sonntagszeitung? Das tut man dann je nach Fall irgendwie da oder dort platzieren. Und das wird jetzt dann eben noch ab nächstes Jahr verstärkt der Fall sein, weil wir ja dann eben nicht mehr eine spezielle Sonntagszeitung-Redaktion haben, wie wir das bis jetzt hatten, sondern dann ist alles nur noch eine Redaktion. Und da werden wir einfach Texte schreiben und dann gibt es neue geschaffene Stellen von Leuten, die Texte dann je nachdem verteilen.
Wie siehst du so die Position der Journalisten? Früher hat der Journalist gesagt, ich arbeite bei der Zürich Zeitung oder ich arbeite beim Tagesanzeiger oder bei der Solothurner Zeitung oder was auch immer. Und jetzt ist der Trend ein bisschen umgekehrt. Man schafft in einen Pott rein und irgendjemand ist eine obergeordnete Redaktion und sagt, das passt jetzt eigentlich in die Sonntagszeitung rein, oder das passt, das ist nicht so Alltag, das ist jetzt mehr magazinmässig und so weiter, das tun wir dort und dort versorgen. Also, weißt du überhaupt, wo die Artikel noch erscheint?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten kann. Das muss man dann schauen, wie die Abläufe sind. Ganz grundsätzlich finde ich es natürlich schon, dass Journalismus darauf angewiesen ist, dass man eine Redaktion hat. Weil ja, wir sind alle Menschen, wir funktionieren sozial. Und also für mich ist das wichtig. Es gibt Leute, die funktionieren sehr autonom, die suchen sich da irgendwie ihre Themen aus den Fingern. Das sind eben meistens auch die Autoren oder die freien Journalisten. Ich finde es wirklich sehr wesentlich, dass man ein Team hat. Team wird es schon weiterhin geben bei Tamedia. Also eben, wir haben ja verschiedene Ressorts, die einen sind im Inland, Ausland, leben, so wie ich. Aber eben, die Distribution wird sich verändern. Und ja, das wird sich müssen zeigen, ob das gut funktioniert.
Es kann ja immer alles ein bisschen mehrstufig sein. Also die erste Stufe, die ich jetzt verstehe, die wird kommen, ist, man schafft in einen Topf hinein und irgendjemand wird noch sagen, wo erscheint das. Wenn ich das fertig denke, dann schaffst du ja irgendwann nicht mehr beim Tagesanzeiger oder Zürich Zeitung oder so, sondern alle sind nur noch freischaffend, schaffen irgendjemand in einen Topf hinein und die Verlage oder die Konzerne suchen sich nachher frei einfach irgendwelche Artikel aus. Kommt das so weit?
Ja, also zum Teil ist es ja jetzt schon so ein bisschen so. Also das sieht man zum Beispiel auch beim Blick. Oder die Überlegung dahinter ist, wir haben so viel Content, wir haben so viele verschiedene Titel. Kann man da nicht Synergien nutzen? Kann man nicht irgendwie jetzt im Fall Blick Artikel aus dem Beobachter über den Blick Website ausspielen? Und das finde ich eigentlich eine naheliegende Überlegung, oder? Weil wir ja alle müssen sparen, weil irgendwie das Geschäft zusammenbricht und so. Das heisst, man will irgendwie die vorhandenen Ressourcen besser ausnutzen. Was man oft vergisst, ist, dass man, um diese Synergien und Ressourcen auszunutzen, dass das auch wieder Arbeit braucht, weil es braucht den einen, der das scoutet. Was haben die anderen überhaupt? Was würde für uns ein Blatt irgendwie Sinn machen? Und haben wir nicht schon irgendeinen eigenen Artikel zu diesem Thema? Und so? Also auf dem Papier sieht das immer sehr gut aus. In der Praxis ist es dann meistens eben ein bisschen komplizierter. Und wie gesagt, also ich glaube, Zeitungen oder Titel profitieren davon, wenn sie ein klares Profil haben. Und das kommt meistens eben daraus, dass man irgendwie ein Team ist von Leuten, die irgendwie sagen, wir funktionieren so, wir funktionieren anders, wir handeln irgendwie an den Sitzungen aus, dass wir für Themen relevant finden und welche nicht.
Ganz wichtig ist jetzt die sogenannte Swiss Marketplace Group. Und jetzt fragen Zuhörer vielleicht, ja, was soll jetzt das wieder? Ich muss das rasch erklären. Das ist ein Joint Venture von mehreren Firmen, unter anderem eben von der TX Group, die der Tagesanzeiger rausgibt. Es ist Ringier ist dabei und die sind mit TX Group mit 31% beteiligt an der Swiss Marketplace Group, der Ringier mit 29,5%. Und dann gibt es noch zusätzlich einen sogenannten Wachstumsinvestor, General Atlantic, der mit 10% beteiligt ist. Und jetzt wird es ganz interessant, aber die vier Aktionäre haben alle die gleichen Stimmrecht. Das heisst, vier Firmen, Mobiliar habe ich übrigens noch vergessen, auch mit 29,5%, eine Versicherung, das ist sehr interessant, warum ist die Versicherung dort drinnen, oder? Da könnte man jetzt darüber reden, wie sieht eigentlich der Datenschutz aus? Was ist in der Swiss Marketplace Group drin? Du schnell sagen, dort ist Tutti drin, dort ist Ricardo drin, dort ist ImmoScout drin, dort ist AutoScout drin und so weiter. Also alles, was eigentlich im elektronischen Bereich wirklich Geld gibt, ist in der Swiss Marketplace Group drin. Und jetzt ist es interessant, Ringier und Tagesanzeiger gehören ja in dem Sinne eigentlich nicht zusammen, überhaupt nicht. Oder? Sie sind eigentlich Mitbewerber auf dem Markt, aber dort, wo effektiv die Kohle ist, dort sind sie plötzlich miteinander. Warum erzähle ich das jetzt alles zusammen? Das ist natürlich für Journalismus eine totale Katastrophe, weil die Kohle wird nicht mehr gemacht wie früher, wo einer im Dagi oder in der Zürich-Zeitung oder so als Auto ausgeschrieben hat oder eine Immobilie ausgeschrieben hat, sondern geht eigentlich fast ausschließlich in die elektronischen Medien hinein. Und das endet nicht mehr bei euch Journalisten, das Geld, zum Beispiel beim Tagesanzeiger, sondern das endet immer bei der Swiss Marketplace Group. Und die Swiss Marketplace Group, die ist ja nicht verantwortlich, irgendwie den Tag zu finanzieren oder Zürich Zeitung zu finanzieren oder irgendeinen Blick zu finanzieren, so etwas. Nein, Zürich Zeitung gehört ja nicht dazu. Aber das ist die Situation und die ist ein gordischer Knoten und meines Erachtens ist das nicht mehr lösbar. So, und jetzt kommt die Frage. Lange Einleitung. Wie lange gibt es noch gedruckte Zeitungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht beantworten. Was ich weiss, ist, dass wir immer noch Geld verdienen mit den gedruckten Zeitungen. Das ist so. Aber eben, Tamedia hat ja ihre Druckzentren geschlossen. Das sind ja dann auch wieder Immobilien, die man zu Geld machen kann oder wo man bewirtschaften kann. Wie lange gibt es noch gedruckte Zeitungen? Ich glaube, es wird noch länger gehen, als man vielleicht meint. Also unser CEO hat auch gesagt, wir setzen weiterhin auf gedruckte Zeitungen. Es wird einfach in einem viel kleineren Ausmaß sein, als es bis jetzt war.
Tun wir den Faden vielleicht noch ein bisschen weiter spannen, weil es ist wirklich interessant, was jetzt abgeht. Also ihr habt beim TX-Konzern eine mega Reorganisation. Dort bleibt vermutlich kein Stein mehr auf dem anderen drauf. Es ändert alles zusammen. Ich habe gesagt, die ganzen Gelder, die effektiven Gelder, die wirklich verdient werden, werden sie elektronisch. Das geht in die Swiss Marketplace Group rein. Und damit ist immer weniger Geld für Zeitungen hier. Die Swiss Marketplace Group, das weiss man seit 2023, die steht zum Verkauf. Die beiden Familien Ringier und Konings Subino haben gesagt, wir hätten eigentlich mindestens 3 Milliarden Wellen. Und das haben sie dann im 2023 nicht bekommen. Und dann hat man einfach gesagt, jetzt ziehen wir einfach mal die Preise wie gestört auf für all die ImmoScout und AutoScout und so weiter und so fort, damit wir echt richtig Kohle verdienen. Und nachher kommt irgendein Investor und sagt, ah, das ist super, da kann man viel Geld verdienen. Ich zahle die 3 Milliarden. Man geht sogar davon aus, dass in der Schweiz allenfalls gar niemand in der Lage ist, das Ding jemals zu kaufen. Das heisst, das würde ins Ausland gehen. Und dann ist dann wirklich endgültig Schluss zwischen der Beziehung von Geld verdienen und Journalismus. Du sagst, es wird immer noch Geld verdient im Journalismus. Ist das eine Behauptung von dir oder ist das tatsächlich so?
Nein, das ist tatsächlich so. Also man muss ja diesbezüglich auch sagen, TX Group hat sich ja auf diesen Schritt eigentlich schon länger vorbereitet, indem dass man eben die verschiedenen Bereiche aufteilt hat. Also die Firma eben besteht einerseits aus Marketplaces, dann Bezahlmedien, Gratismedien usw. So die sind jetzt unabhängig mehr oder weniger voneinander. Also kann man schon davon ausgehen, eben, dass sich da etwas wird entwickeln, trennen oder dass man zumindest die Möglichkeit hat, eben mit diesen Medien anders zu verfahren. Wir verdienen noch Geld mit Journalismus, das ist so. Also wir haben zwar höhere Gewinnvorgaben, aber es wird Geld verdient.
Aber auch und im elektronischen Bereich vermutlich, oder?
Nein, also wir
mit haben den Paywalls?
Auftrag, genau, wir haben den Auftrag, dass wir wirklich müssen selbsttragend werden müssen. Also das wird uns immer wieder gesagt.
Aber das hat mit dem Papier nichts mehr zu tun, gar nichts zu tun. Also der Tagesanzeiger auf Papier ist vermutlich nicht mehr rentabel, oder?
Doch. Da gesagt, zumindest die Sonntagszeitung, die ist am Markt erfolgreich. Also die ist rentabel. Und dass es möglich ist, mit Journalismus Geld zu verdienen, sieht man ja auch an diesen neuen Projekten wie Republik, Watson und so weiter. Also das ist schon möglich. Das Problem ist halt einfach von den klassischen Medien, dass wir eine alte Industrie sind, wenn man das so nennen will. Also eben, das ist alles alt. Man druckt noch auf Papier, druckt, man hat irgendwie die Vertriebswege und so weiter. Und dann ist das digitale Zeitalter gekommen und es ist immer halt einfach schwieriger, irgendwie ein altes Schiff umzurüsten auf neue Bedingungen, als sich in die neue Zeit hineinzusetzen, wie es jetzt eben Republik gemacht hat und gesagt, wir tun jetzt gerade irgendwie diesen Ansprüchen oder diesen Wünschen von der heutigen Zeit entsprechen und tun unser Projekt, unseren Titel so aufstellen, dass man eben digital funktioniert.
Wer liest überhaupt noch auf Papier?
Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht.
Lesest du noch Papier?
Praktisch nicht mehr, nein.
Eben ja. Und weißt, es gibt Leute, die schreiben Leserbriefe, immer noch wie früher, oder? Hauen sie Tasten, oder? Drucken das aus und schicken das ein und wird das dann auch abgedruckt, aber sie haben keine Resonanz und sagen, passiert jetzt einfach nichts, oder? Und der Grund ist, weil einfach die gedruckten Zeitungen zum Teil fast nicht mehr wahrgenommen werden.
Ja, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die immer noch sehr schätzen. Das Problem an den digitalen Medien ist ja, dass der ganze Tag bewegt sich das. Da weiss man zu oben, wenn man nicht die ganze Zeit auf der Seite hängt, weiss man irgendwie gar nicht, was ist jetzt wichtiger gewesen von heute und was hat es irgendwie müssen lesen und verpassen in der Zeitung. Das bekommt man einmal, das kann man durchlesen und dann weiss man irgendwie, okay, das ist das Menü von heute und morgen kommt irgendwie ein neues Menü. Und ich glaube, darum gibt es wirklich auch immer noch Leute, also das wird mir auch gesagt, private, die das schätzen, die Zeitung zu lesen, aber ich gebe dir recht, es sind nicht mehr so viele.
Also, ich glaube, man kann das sicher sagen, dass die heute 65 sind, die lesen noch die Zeitung. Und die 30 sind, die lesen sie nicht mehr.
Ja, jein. Also 30 ist doch schon wieder das Alter, wo man langsam bereit ist, irgendwie für eine Zeitung auch Geld auszugeben. Ich sehe das also, bei meiner Tochter, die Jus studiert, die hat irgendwie dann so Mitte, ja, Anfangs 20 angefangen, sich auch für Zeitungen und für Politik zu interessieren. Und die liest natürlich. Aber eben,
also wie kommt sie in dieser Zeit? Geht sie an Kiosk und kauft sie? Oder hat sie sie abonniert?
Ja, sie hat natürlich von mir. Nein, sie recherchiert zum Beispiel zu Themen und dann fragt sie mich an. SRF ist sehr beliebt, weil das ist gratis. Oder? 20 Minuten ist auch gratis.
Aber, also, SRF ist digital.
Ja, alles digital.
Ah, okay, aber ihr redet jetzt von Papier.
Nein, Papier. Eben, also, das lässt man, die Druckmaschine lässt man noch so lange laufen, wie es rentiert. Und dann wird abgestellt, oder?
Gut, also, wir werden darauf weiter eingehen, auf das Thema, was da eigentlich passiert. Aber der klassische Journalismus wird nur noch bei ganz, ganz, ganz wenigen wirklich nachhaltig sein. Also die NZZ ist jetzt, glaube ich, eine Firma, die sich positionieren in einem gewissen Level drin, und die wird gelesen. Sie ist auch erfolgreich im Ausland, sie ist nicht nur erfolgreich in der Schweiz. Also der Konzern hat irgendwie einen anderen Trend können packen und es funktioniert, aber ich glaube, alle anderen schaffen es nicht.
Ja, ich glaube, in den letzten 20 Jahren eben. Seit der Digitalisierung hat es viele Versuche gegeben, irgendwie sich dieser Situation zu stellen. Und viele haben es irgendwie, die einen haben es auf diese Art probiert, die anderen auf eine andere. Tamedia hat ja zum Beispiel die Strategie gefahren, eben überall Zeitungen zusammenzukaufen. Und jetzt, oft entwickelt sich ja dann eben die ganze Sache nicht in die Richtung, wie man es sich gewünscht hat. Dann muss man wieder anpassen. Wer da wird überleben und wie, das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh zu sagen. Du sagst, NZZ sind die Einzigen, die einen klassischen Journalismus machen. Da muss ich natürlich widersprechen. Also ich glaube, das Trägermedium ist nicht entscheidend, wie gut der Journalismus ist, ob das auf Papier oder als Radiosendung oder digital kommt. Das ist nur das Trägermedium. Entscheidend ist, was für Leute hat man, was machen die für einen Journalismus und finden sie ihr Publikum.
Michelle Binswanger bei mir am Mikrofon, Journalistin vom TX-Konzern. Wir wollen einen Gump machen in Richtung Amerika. Amerika hat wieder einen neuen alten Präsidenten. Er heisst Donald Trump. Er ist von den Republikanern, ist wahrscheinlich einer der Erzkonservativen bei den Republikanerinnen. Und jetzt geht es nicht nur darum, wieso ist er gewählt worden, sondern es geht auch darum, wie sind die Reaktionen damals gesehen, als er gewählt wurde. Wenn man in die sozialen Medien hineingegangen ist, dann hat man massive Verunglimpfungen gesehen. Also man hat Trump-Bilder gesehen mit toten Köpfen und mit Gewehren nebenan und Wortwahl, wo ich das Gefühl habe, jetzt aus der Schweiz raus, es sind wahrscheinlich die Schweizer, die verantwortlich sind für Amerika. Also Amerika ist, die 350 Millionen Leute sind nicht für sich selber verantwortlich, sondern die müssen immer noch schnell auf Zürich, Genf und Basel fragen, dürfen wir das überhaupt? Also so habe ich das Gefühl, die absolute totale Überschätzung von diesen Personen, die schreiben oder zeichnen oder malen oder fotografieren oder was auch immer. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie sich viel gescheiter würden eigentlich jetzt mit dieser Situation konfrontieren und schauen, was bedeutet das zum Beispiel für die Arbeitsplätze in der Schweiz? Was passiert jetzt, anstatt ich Polemik machen bis an Bach haben? Wie siehst du das? Ist eigentlich Polemik machen heute in? Und wieso machen das die Leute? Wieso brauchen sie überhaupt ihre Zeit, ihre Lebenszeit, also man kann vielleicht 85 oder 90, und dann brauchen sie ein Drittel für ihre Zeit, für Polemik zu machen. Das ist eigentlich schade, die Erde ist eigentlich viel zu schön.
Ja, ob es so viel Zeit ist, das würde ich jetzt mal wagen zu bezweifeln. Aber ich gebe dir recht. Also natürlich ist, was in den USA passiert, für Europa eminent wichtig. Oder? Die USA hat ja so eine Leuchtturmfunktion. Und jetzt angesichts der gegenwärtigen Wahl würde ich sagen, kann man auch sagen, es ist so ein Zeichen der Zeit. Ich gebe dir auch recht, dass im Vorfeld und jetzt auch in der Nachbereitung der Wahl vieles ein bisschen hysterisch gewirkt hat. Auf mich, eben, es ist wieder wie vor 8 Jahren auch schon der Weltuntergang, der Faschismus ausgerufen worden, Katastrophen und so weiter. Ich glaube, die Emotionen gehen so hoch und sind so heftig, weil es natürlich jetzt in dieser Wahl schwarze, weibliche Präsidenten, also Präsidentschaftskandidatin gegen alten, weißen Mann, der irgendwie ja bekannt dafür ist, dass er manchmal ein Querschläger ist. Das war irgendwie so eine Symbolwahl, die eben reflektiert auf eine Situation, die in Europa wir auch überall haben. Oder die Polarisierung nimmt zu zwischen links und rechts. Das ist in allen Ländern das Gleiche. Also man sieht es in Frankreich, in Deutschland, in England und auch bei uns. Eben, dass die zwei Lager da einander immer wie unversöhnlicher gegenüberstehen und dass es da viele inhaltliche Fragen gibt, wo die Leute auch sehr emotional sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man so stark und so heftig auf die USA schaut. Aber ich gebe dir recht, dass es da Leute gegeben, da hat man irgendwie das Gefühl, also müsst ihr den Präsident wählen oder jemand anders. Und eben auch die Verzweiflung jetzt, wo man zum Teil sieht, finde ich also vollkommen übertrieben, weil im Unterschied zu der Kamala Harris haben wir ja beim Donald Trump schon 4 Jahre gehabt. Also haben wir können schauen, was macht er, wie ist er als Präsident, ist er wirklich so schlimm? Und ich kann es jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich die US-Politik nicht so wahnsinnig nahe verfolge. Aber ich habe Freunde, die in den USA sind, beziehungsweise also ein Journalist, der sehr gut die USA kennt, jetzt auch im Vorfeld der Wahlen durch die ganze USA durchgereist ist. Und wenn ich mit dem darüber rede, was die erste Präsidentschaft Trump eigentlich so gebracht hat, hat er mir immer gesagt, es ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Präsident gewesen, wenn man das wirklich irgendwie versucht zu objektivieren, was er gemacht hat und was er nicht gemacht hat.
Der Kongress, der besteht in Amerika aus dem Senat und aus dem Repräsentantenhaus. Und über das redet man eigentlich viel zu wenig. Also man polarisiert jetzt auf Trump, wo Präsident 2025 ist worden. Aber auch der Senat und das Repräsentantenhaus sind in der Mehrheit der Republikaner. Und dort geht es überhaupt nicht um Trump, sondern im Senat dort sitzen 100 Leute und im Repräsentantenhaus sitzen 435 Leute. Also, das sind 535 Leute, die gewählt worden sind, die mehrheitlich republikanisch sind. Also, jetzt kann der Trump mit dem Senat und dem Repräsentantenhaus kann er eigentlich fast durchregieren. Und das ist dort, das muss man mal anschauen, was sind eigentlich die Rechte von diesem Kongress überhaupt? Oder? Was darf der und was darf der nicht? Welche Rechte hat der amerikanische Präsident jetzt vor diesem Kongress? Also sein Veto einlegen beispielsweise. Oder? All diese Sachen sind viel, viel, viel wichtiger als an und für sich der Kopf. Und die Leute sind eigentlich meines Erachtens nicht bereit, die Diskussion zu führen, wie funktioniert Amerika überhaupt, wie funktioniert es politisch in Amerika, sondern man redet nur ausschließlich über Donald Trump.
Ja, das ist natürlich eine Reizfigur. Also gut, man muss natürlich auch sagen, so funktionieren wir Menschen. Oder ich sehe das ja, im Journalismus ist das eigentlich genau der gleiche Mekano, der hier spielt. Wenn man die Themen verkaufen oder den Leuten näher bringen, dann macht man das am besten über eine Personalie. Da können die Leute viel besser anschließen, als wenn man Probleme abstrakt in den strukturellen die Vertiefungen, die sie haben, irgendwie versucht anzudenken. Da können eigentlich immer nur Experten mitreden, die eben die ganzen Strukturen durchschauen. Und wenn man da über Personen geht, eben dann hat jeder ein Gefühl oder eine Meinung über eine Person. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir so auf die Köpfe konzentriert sind. Ich meine, ein Beispiel Kamala Harris eignet sich da sehr gut, weil die ist ja 3 Monate vor der Wahl ist die aus dem Hut gezaubert worden. Niemand hat die wirklich gekannt. Es ist vorher nur schlecht über die geschrieben worden. Alle haben gesagt, die taugt nichts, irgendwie völlig blass. Eine Fehlentscheidung war, die zur Vizepräsidentin zu machen. Und dann, wo sie eben aufgestellt worden ist als Kandidatin, plötzlich haben die alle super gefunden. Alle haben die super gefunden. Und zwar nicht einmal als Person für das, was sie gemacht hat oder nicht gemacht hat, sondern weil sie eine Frau ist und weil sie schwarz ist. Und also die Begeisterung, die da plötzlich ausgebrochen ist angesichts der Kamala Harris, das hat mich also tatsächlich auch immer... Ich denke,
bei wem ist die Begeisterung wirklich ausgebrochen? Bei den Amerikanern und China nicht, sonst wäre sie nicht so abgeschifft jetzt bei den Wahlen, oder? Also ist Begeisterung bei uns in der Schweiz vor allem gesehen, haben wir vor allem gefunden, weil wir ja entscheiden, wer in Amerika Präsident wird, tun wir uns auch wahnsinnig begeistern.
Ausser der Albert Rösti. Nein, Begeisterung ist ja klar. Also Begeisterung ist insbesondere bei den grossen Medientiteln, also bei den klassischen Leitmedien, wie sie so schön genannt werden, ausgebrochen, weil die ja auch zu einem grossen Teil eher ein bisschen linksorientiert sind. Und eben angesichts, also bei Kamala Harris ist natürlich ist das Publikum in diese zwei Lager zerfallen, eben die Konservativen gegen die Progressiven. Und eben viele da auch, jetzt auch in meinem Umfeld, oder? Eher so ein bisschen linke Blase, bei den Leitmedien sieht man das. Und darum, die haben nur gesehen, so, schwarze Frau, das ist doch das, was man irgendwie schon lange wollen hat. Und haben sich genau auf diese zwei Eigenschaften konzentriert, anstatt irgendwie anzuschauen, für was steht die Frau, was macht sie für eine Politik, was hat sie für eine Politik gemacht, was will sie die nächsten 4 Jahre machen. Und da, also, habe ich zumindest extrem wenig gehört von der. Also, die hat ja nur irgendwie, die ist oft sehr ausweichend gewesen. Beim Trump eben, weiss man irgendwie schon ein bisschen, was kommt, da nimmt er kein Blatt vor den Maul. Und ja, zu deiner Frage eben, auch dort ist mir ja nur irgendwie so ein bisschen aufgefühlt und ein bisschen auf so Eigenschaften gegangen und wenige haben wirklich gewusst,
Aber kommen wir zurück auf euch Journalisten. Eigentlich bin ich mega sauer auf euch Journalisten. Und ich bin nicht sauer auf die amerikanischen Journalisten, die müssen selber schauen, was sie für Journalisten haben, aber ich bin sauer auf die Schweizer Journalisten. Die haben uns jetzt monatelang gesagt, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, oder? Und es sieht super aus, Kamala Harris gewinnt wahrscheinlich. Und nachher hat man ein Foto gesehen von Kamala Harris, lachend, strahlend, oder? Und dann hat man wieder irgendein Foto gesehen von Trump, vergiftet, oder? Wo er so Zähne verletzt wie ein Tiger und so weiter und so fort. Also wir sind eigentlich auf die falsche Fährte gebracht worden. Wenn du im Volkshaus jetzt gefragt hast, wenn du ein bisschen Fernsehen geschaut hast, Schweizer Fernsehen vor allem, oder? Dann haben die gesagt, eigentlich die Chance ist, dass Harris gewinnt, die ist riesengroß und Gott sei Dank. Genau. Und jetzt gehen die Amerikaner, denen, die das Land nämlich gehört, an die Urne. Und es gibt eine Sturzwahl. wenn man die letzten Präsidentswahlen anschaut, oder, dann hat das zum Teil Wochen und Monate gedauert, bis man endlich gewusst hat, wer ist eigentlich Präsident, oder? Und wie ist der Senat und unser Repräsentantenhaus, wie teilt sich das überhaupt aus, oder? Das hat man dann erst gewusst, im Prinzip, glaube ich, am 3. Januar oder so, wenn die Wahlmänner zusammenkommen und effektiv den Präsident wählen. Die haben einander auf den Sack gegeben, die haben das oberste Gerichtshof haben sie angerufen und es hat nicht aufgehört. Und jetzt ist eigentlich in dieser Nacht, wo gewählt wurde, puff, ist alles klar gewesen. Wieso haben die Journalisten uns dermassen auf eine falsche Fährte geführt?
Bist du kein Journalist?
Nein, das bin ich nicht. Nein, ich bin verrückter Journalist.
Ja, das ist eine gute Frage. Eben, also das geht eigentlich in das rein, was ich vorhin gesagt habe. Also für viele ist natürlich der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen. Man hat gern, man wäre gern progressiv. Man hat gern, dass jetzt irgendwie die USA endlich eine Frau und eine Frau of Color als Präsidentin hat. Und man hat sich da, finde ich, auch ein bisschen hinter das Licht führen. Ich finde zum Beispiel auch, dass da nicht stärker hinterfragt ist worden, wo die dann im Sommer endlich irgendwie als Kandidatin festgestanden ist. Da hat man doch die Frage stellen, warum erst jetzt? Warum haben die Demokraten die nicht aufgestellt, wo, also offiziell? Dort ist sie ja auf dem hintersten Platz oder so gelandet. Also die haben die nicht wollen. Jetzt kommt sie und plötzlich irgendwie sie Fragen nicht mehr erlaubt. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man da ein bisschen näher anschaut. Was ist denn da bei den Demokraten passiert? Und meine These ist ja, Trump hat zwar gewonnen, aber vor allem haben die Demokraten die Wahl auch verloren. Eben genau das, dass sie nicht zugegeben haben, dass der Biden nicht fit ist, dass sie sich auf das Spiel eingelassen haben, dass die Kamala Harris jetzt einfach in 2-3 Monaten vor der Wahl einfach aus dem Hut zaubert wird, dass man nicht weiss, für was die Frau steht. Einfach alle die Unsicherheiten. Und da hatte ich mir auch kritischere Stimmen erwünscht, aber Redaktionen sind halt auch immer ein Konglomerat von Leuten und die ticken nicht alle gleich. Und manchmal ist es auch schwierig, wenn man da eine gegenteilige Meinung hat, mit der durchzudringen.
Ganz eine allgemeine Frage. Wieso, ich komme wieder auf die Journalisten zurück, das Ausland dermassen priorisieren? Also, es passieren wirklich schlimme Sachen in der Schweiz. Wir haben Energiepreise, die beispielsweise allen weh machen. Und ich sage nicht mehr, das ist ein Missbrauch von den Kantonen mittlerweile, die grosse Energiegesellschaften haben. Und dort würde ich jeden Tag etwas darüber schreiben. Ich würde so lange darüber schreiben oder erzählen, bis endlich irgendetwas passiert. Aber jetzt schauen wir viel lieber. Wir schauen nach Frankreich, wir schauen nach Deutschland und wir schauen halt auch nach Amerika. Und schreiben darüber und wissen alles und sind die Besten und die Gescheitsten. Wieso hat eigentlich die Schweiz selber nicht genug Themen, um uns von unserem Wissensdurst genug zu befriedigen?
Gut, ich meine, solche Vorwürfe höre ich natürlich öfters und da muss man auch immer wieder relativieren, weil eben oft höre ich so, ja, der schreibt nichts über das, der schreibt nichts über dieses Thema. Wenn man dann schaut, ist doch einiges geschrieben worden, einfach vielleicht nicht in dem Ausmaß, was sich die Betroffenen oder die Personen wünschen, die jetzt vielleicht selber mit dem Thema sich beschäftigen. Ich finde es auch wesentlich, also wichtig, dass man sich mit der Politik von unseren Nachbarstaaten, aber auch mit Übersee beschäftigt. Das kann man sicher nicht sagen, man schreibt jetzt nicht mehr über irgendwelche Auslandthemen, sondern nur noch über Inlandthemen. Und ja, das ist die Kunst des Journalismus, ist ja genau Themen zu finden. Und wenn man ins Ausland schaut, dann ist es irgendwie so klar. Wenn man die Themen, die du jetzt angesprochen hast, will, aufschaffen, dann ist das natürlich mit viel Recherche verbunden. Eben, da muss jemand sein, der sich auch wirklich für das Thema interessiert. Und ja, da komme ich wieder darauf zurück, dass man da Redaktionen hat, die immer wieder unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und das kommt natürlich dann auch auf die Köpfe drauf an.
Also was ich auch verstehe, wenn man das Ausland anschaut, als Wirkung in die Schweiz hinein. Was bedeutet jetzt zum Beispiel eben ein neuer Präsident in Amerika? Was bedeutet, dass in Deutschland die Politik im Scherbenhaufen liegt? Was bedeutet das, dass die Franzosen vermutlich dann auch wieder irgendeine neue Wahlen haben? Was bedeutet das eigentlich für uns, oder? Was bedeutet das für die EU? Wie sieht der Schweizer die EU? jetzt kommen dann irgendwelche Abkommensdiskussionen mit der EU und der Schweiz, oder? Wo ich glaube, das ist schon im Papierkorb, bevor es überhaupt angefangen hat. Das sind natürlich ganz wahnsinnige Themen, oder? Weil wir uns von Ausländern definieren, wie ein Bundesrat funktionieren hat. Weil wir tatsächlich einen europäischen Gerichtshof haben, wo zuletzt sagt, das, was das Schweizer Bundesgericht sagt, das stimmt so nicht. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das sind wirklich massive, grundlegende Diskussionen.
Wo auch geführt werden, muss ich jetzt sagen, die werden geführt in unseren Medien. Also jetzt gerade Beispiel Bundesgerichtshof und die Entscheidungen, die er hier getroffen hat in jüngster Zeit. Also das ist breit diskutiert worden in unseren Medien, auch kontrovers. Oder? Da gibt es auch unterschiedliche Haltungen dazu. Und das ist ja genau die Funktion der Medien. Also da würde ich sagen, bist jetzt nicht auf dem richtigen Dampfer, wenn du sagst, aber das wird zu wenig geschrieben. Weil eben, es ist immer auch ein bisschen eine Frage von der Auswahl und von der Perspektive und was für Zeitungen das man liest. Weil wir Profis versuchen alle Zeitungen zu lesen. Und aber der normale Konsument, der hat einen Titel, oder? Und vielleicht noch das Fernsehen, wo er dann eben seine Meinung sich darauf bildet.
Noch etwas zu den Wahlen jetzt. Also wir wissen, es gibt eine konservative Richtung, America First, das hat Konsequenzen. Und es hat unter anderem auch Konsequenzen auf den Zeitgeist. Sprich, woke beispielsweise. Oder? Jetzt kann man sagen, dass wir diskutieren und der eine sagt, du hast eh keine Ahnung, was woke ist und so weiter. Und das muss alles sein. Aber was passiert ist, in den USA sind die Börsentitel, die irgendwie direkt oder indirekt in grüne Themen investiert waren, in woke Themen, regelrecht abgestürzt, sofort nach der Wahl. Das Gleiche wird passieren in der Schweiz. In der Schweiz gibt es auch viele Banken beispielsweise, die involviert sind in die massiv grünen Themen, wo ich nicht sage, dass das schlecht ist. Oder? Aber es ist einfach sackgefährlich, wenn man das Wichtigste der Menschen vergisst und sagt, es muss einfach nur noch grün sein, es muss nur noch woke sein und dann ist es gut. Oder? Die haben wahrscheinlich keine Zukunft. Und da gibt es jetzt auch in der Schweiz wird's ein paar Abstürze geben, die zu Ungunsten von dieser Bewegung werden sind. Wie siehst du das?
Ja, da gebe ich dir total recht. Also ich meine, was passiert, wenn man sich zu sehr von ideologischen Vorstellungen leitet? Das sieht man momentan in Deutschland. Oder? Die liegen ja wirtschaftlich am Boden. Die haben ihre AKW abgeschaltet. Die kommen mit den Energiepreisen nicht mehr klar. Und das hat massivste Auswirkungen auf das Wohlergehen von dieser Nation. Und das sieht man jetzt, es ist ja die Ampelregierung auseinandergebrochen. Was es für Auswirkungen wird in der Schweiz haben? Also ich gebe dir recht, das ist natürlich eine Richtungswahl. Also das wird, the end of woke wird ja vielerorts schon ausgerufen. Ich denke nicht, dass es so dramatisch ist, weil das sind ja gesellschaftspolitische Strömungen, die bis zu einem gewissen Grad auch ihre Berechtigung haben. Eben, dass man sich alternative Energiequellen überlegt, dass man gewisse Phänomene in Angriff nimmt, dass man irgendwie sich überlegt, wie kann man eben mehr Frauen in gewissen Gremien oder wie kann man das fördern, dass Frauen mehr mitmachen. Ich glaube aber, es ist in den letzten 10 Jahren auch ein bisschen über das Ziel rausgeschossen, eben auch mit meinen Themen, die ich hier anbringe, die ganze Trans-Diskussion und so. Ich glaube, die Korrektur ist hier angebracht. Ich denke aber jetzt gerade in der Schweiz, wo eigentlich ja von der Ausrichtung her eher ein konservatives Land ist, wo man immer ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig war. Ich glaube, jetzt in der Schweiz wird das jetzt nicht so rütteln. Also das wird jetzt nicht so anders werden, eben das End of Woke, wenn man es so nennen will. Aber ich denke, also man sieht es ja auch in ganz Europa, dass die konservativen Parteien eigentlich Zulauf haben. Und ich glaube, aus dem kann man ablesen, dass viele Leute jetzt ein bisschen genug haben von dem, eben was da in den letzten Jahren alles aufgebrochen ist und die ganzen Unsicherheiten und was ist ein Mann und was ist eine Frau und irgendwie, wie gehen wir mit dem Klimawandel um und werden wir wirklich alle sterben irgendwie in den nächsten 5 Jahren, weil der Klimakollaps kommt und so weiter. Also da gibt es einige Themen, wo ich denke, wo eine kleine Korrektur gar nicht schlecht wäre.
Es gibt ja nicht nur Zeitungen und Radio, es gibt ja auch noch Fernsehen und in Deutschland gibt es zum Beispiel Jan Böhrmann. Und er sollte lustig sein an und für sich. Er ist beim ZDF aktiv und er schreibt zwischendurch auch für die Zeit, ein Essay. Und jetzt scheint die Schulmeisterei ein Ende gefunden zu haben. Also er hat sich verändert und tut eigentlich seine Komik missbrauchen, um dir und mir und allen Zuschauern zu sagen, wie sie sich gefälligst benehmen sollen. Was sie über den Zeitgeist sollen denken und wie sie sich sollen verhalten. Du hast, glaube ich, dort etwas geschrieben. Das ist auch dir sauer aufgestossen.
Ja, genau. Also der Jan Böhmermann hat eine ganze Seite in der Zeit geschrieben, wo er eigentlich quasi so ein bisschen die Aufteilung gemacht hat zwischen den heutigen, die so sind wie er, und die gestrigen, das sind alle, die politisch nicht so ticken wie er, die eben irgendwie sagen, doch, also ich glaube, man kann sich nicht in eine Frau verwandeln, nur weil er sich irgendwie ein bisschen schminkt und umgekehrt. Und da hat es noch ein paar andere so Themen gegeben. Und ich finde das natürlich krass, wenn ein Klon eigentlich, also einer, der Satire macht, jetzt plötzlich sich als moralische Anstalt aufspielt. Man muss auch wissen, der Typ verdient mehr als eine halbe Million im deutschen Fernsehen. Also die haben exorbitante Löhne dort, im Gegensatz jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Oder?
Beim Tagesanzeiger, oder?
Tagesanzeiger zahlt nicht so schlecht, aber SRF, die haben niemals, also die machen nicht so Stars, oder wie das jetzt in Deutschland der Fall ist. Und in Deutschland, weiss man ja eben, ist die politische Lage auch sehr angespannt. Also ja, der ganze Erfolg von der AfD, da gibt es sehr viele Leute und Stimmen, wo das alles ein bisschen zu progressiv ist, was jetzt da die Ampel gemacht hat. Und der Jan Böhmermann, kann man sagen, das ist ja ein lupereiner Vertreter eben von der Regierung. Auch dort, ich meine, Satiriker früher hat es geheißen, die müssen die Macht kritisieren. Er hat sich zum Instrument von dieser Macht gemacht und eben den ganzen Text, den er da geschrieben hat, um irgendwie alle anderen zu diffamieren, die nicht so denken wie er. Das habe ich damals im Text auch geschrieben. Das ist von mir aus gesehen, von der intellektuellen Schärfe von einem Butterbrot.
Das war ja die Übertitel. Ja? Ich habe mir das jetzt vorgestellt. Ich habe das Butterbrot vor mir gesehen. Du hast nachher noch geschrieben, mit laktosefreier Butter und nicht normaler Butter. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich das Butterbrot von mir. Kann das Butterbrot scharf oder unscharf sein? Oder hast du dich da auch ein bisschen im Bild vertan?
Ja gut, da könnten wir jetzt darüber diskutieren. Intellektuelle Schärfe, also ich habe natürlich eher auf intellektuell. Also ja, das Butterbrot ist ganz sicher nicht intellektuell, kann auch nicht intellektuell sein. Das nennt man eine Metapher, wo man eben einen kleinen Bedeutungssprung macht und wo dann eben bei den Leuten auch einen gewissen vergnüglichen Effekt
hat. Ja, ist das etwas Bekanntes, also die Metapher? Oder ist das von dir jetzt kreiert worden?
Nein, ich habe gerade gestern gehört, aber vielleicht hat sie es von mir kopiert. Tamara Funicello hat die gleiche Metapher gebraucht, wo sie sich über die Wahl von Trump irgendwie aufgeregt hat. Ah, sie hat gesagt, das ist dumm wie ein Butterbrot.
Sie ist... Andere, die sich auch dazu geäussert haben, der England-Korrespondent sogar, der Jochen Bittner, das ist der englische Korrespondent von der Zeit. Und er sagt, ein erschütterndes Zeugnis intellektueller Lehre, die er versucht, mit Arroganz zu kompensieren. Also, auch, du bist ja nicht allein, oder, was sich aufgeregt hat.
Ja, ich meine, der Jan Böhmermann ist eine sehr umstrittene Figur. Oder? Also es gibt viele, die ihn super finden. Und dann gibt es natürlich auch viele, die das nicht so toll finden, was er macht. Also er hat auch mit gewissen Aktionen sich Sympathie verspielt. Er ist ja zum Beispiel, hat er irgendeine Sendung über so einen Imker aus Bayern, glaube ich, irgendwie sich lustig gemacht und so. Der Imker hat dann irgendwie das sofort aufgenommen und hat dann einen Honig rausgegeben, glaube ich, irgendwie ZDF-Magazin Royal oder Jan Böhmermann Honig hat er ihn genannt. Er hat auf jeden Fall auf die Sendung Bezug genommen und hat da irgendwie seinen Honig verkaufen. Und dann ist der Jan Böhmermann, hat ihn angezeigt und geht jetzt rechtlich gegen den Imker vor. Und ich meine, das finde ich einfach schon also sehr nieder. Weil also,
du schreibst ja, er sei humorlos und oberlehrerhaft.
Ja, das empfinde ich so, ja.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da werden wir in der Schweiz ja irgendwie dürfen darüber diskutieren. 200 Franken sind genug oder man geht von einer Halbierungsinitiative. Ich habe so, am Montag denke ich so und am Dienstag denke ich anders. Das ist jetzt wirklich schwierig. Also am Anfang, als das kam, habe ich gefunden, cool, das ist super, oder? Jetzt gibt es denen endlich einen auf den Latz. Nachher rede ich mit vielen Leuten über Politik und Wirtschaft und ich merke, es gibt so keine Zusammenhang mehr. Also, früher hat jeder den Tagesanzeiger gelesen oder irgendwie das Bieler Tagblatt oder so etwas. Und dann haben wir können darüber diskutieren, über den Artikel, und haben so eine gewisse Einheit gehabt. Jetzt mit den sozialen Medien, digital, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Oder? Also, der eine redet mir nur noch über ein TikTok-Film, wo irgendein Haus zusammenkracht und er findet das mega cool, dass der Backer auch noch gerade verwünscht hat. Und dann sage ich, wie bitte, Entschuldigung, um was geht es denn dort genau? Also, es fehlt so ein bisschen der Zusammenhalt. Und wenn ich jetzt das Schweizer Fernsehen nehme, also SRF nehme und auch das Radio, dann denke ich, wenn ich zuhöre, die gehören eigentlich abgeschafft, oder? Es ist eigentlich wirklich wahnsinnig. Also auch die ganzen Wahlen, Amerika und so weiter, sind begleitet worden. Also wenn sie Leute einladen, die nur noch von Faschisten reden etc., dann habe ich ein Riesenproblem mit dem. Und umgekehrt würde ich das schon noch vermissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schweiz aktuell anschaue oder so, muss ich sagen, also ich schaue gerne rein. Ich weiss gerne, was passiert in Luzern und was passiert im Tessin und was passiert im Graubünden. Das interessiert mich schon. Und die Gefäße wären mega schade, die würden wegfallen. Wie tickerst du, was SRG und SRF anbelangt?
Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Also, was du ansprichst da mit dem Zusammenhalt, das ist ja der sogenannte Lagerfeuer-Effekt, den man früher noch viel, viel stärker hatte durch die Zeitungen. Aber auch eben, man hat Tagesschau geschaut und am nächsten Tag haben alle gewusst, irgendwie, haben alle über die Tagesschau geredet. Und das finde ich extrem wichtig. Dann sehe ich eben, dass es für die Jungen eine zuverlässige Informationsquelle ist. Die machen das auch nicht schlecht, wie sie da auftreten auf Instagram und in den sozialen Medien und so. Die probieren da sehr viel. Dann gibt es aber auch Aspekte, die ich kritisch sehe. Also natürlich ist es Konkurrenz, ihr digitaler Auftritt für die Privaten. Also da hat es am Anfang geheißen, ja, das machen sie nur sehr zurückhaltend, nur auf eine Sendung bezogen. Aber mittlerweile haben die einen digitalen Newsroom, wie die Privaten auch, und ist natürlich Konkurrenz. Und dann für ein öffentlich-rechtliches, also von der Öffentlichkeit finanziertes Medium, finde ich auch, ist die politische Ausrichtung, ja, dort müsste man irgendwie viel stärker schauen und kritisch sein. Also es gibt ja die zentralen Themen oder ja, die neuralgischen Themen, wie zum Beispiel der Gaza-Konflikt, oder? Wo es immer wieder heisst, dass sie halt sehr israelkritisch sind, zu israelkritisch. Es gibt auch andere Momente, wo man sieht, dass sie von ihrer Themenwahl her eben schon sehr auf der linken Seite sind. Es gibt auch immer wieder Untersuchungen dazu. Und lustigerweise ist das ja auch ein Phänomen bei der BBC, bei den deutschen öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF, dass sie einfach sehr linkslastig sind.
Also, du sprichst eigentlich der Themenjournalismus an. Das hat ja vor allem bei der Rundschau hat das zu reden gegeben, eine Zeit lang, dass irgendwie die Obrigkeit eigentlich vorgibt, was muss eigentlich rauskommen. Und der Journalist, der nachher schafft, hat eigentlich gar keinen Spielraum mehr. Und auch wenn er anders denkt, muss er trotzdem schauen, dass die vorgegebenen Themen auch zum Tragen kommen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich von oben gesteuert wird. Ich sehe es ja bei uns. Es ist einfach, was mir ein bisschen fehlt, ist Diversity of Viewpoint. Oder? Man redet ja immer über Diversity und man möchte gerne Frauen und Farbige und da, alle sollen repräsentiert sein. Aber was ich sehe, ist, dass eben jetzt in den Viewpoints, also in den politischen Ansichten, die Diversity nicht unbedingt gegeben ist. Also eben, dass es halt eher links gesteuert ist, schon nicht nur, aber das ist nicht von oben vorgegeben. Das ist halt einfach die Frage, wer geht überhaupt noch in diesen Beruf, aus welchen Gründen. Und das sind halt viele, die aus den Geisteswissenschaften kommen, die irgendwie mit diesen Konzepten irgendwie imprägniert werden während ihrem Studium und die dann das auch in die Redaktionen hineintragen. Und es ist aber auch nicht so ganz einfach, das aufzulösen, weil wir haben ja beim Tagesanzeiger eigentlich die Vorgabe, dass wir eine Forumszeitung sind, dass bei uns eben die unterschiedlichen Standpunkte zur Sprache kommen, linke wie auch bürgerliche oder rechte, also dass das alles in einer Zeitung soll stattfinden. Jetzt ist das aber sozial eben gar nicht so einfach, weil wenn man ein Team hat, ja, wo die Hälfte irgendwie links und die andere Hälfte rechts sind, dann kommt das natürlich immer wieder zu Spannungen, man sieht es irgendwie unterschiedlich oder es entsteht eine soziale Dynamik, wo man irgendwie, wie während Corona, eigentlich das Gefühl hat, nur noch eine Meinung ist zugelassen und die andere nicht. Und das ist aber alles informell. Also ich höre das immer wieder, ja, das wird von oben gesteuert und so. Das stimmt nicht. Das sind soziale Dynamiken, die in Teams entstehen. Und wenn man die korrigieren will, dann müsste von oben eben eine Direktive kommen. Also das fängt beim Staffing an, bei der Frage, welche Leute stellt man ein. Da weiss man am Anfang auch nicht immer genau, wie die sich werden entwickeln. Und dann finde ich, bräuchte es auch eine Kontrolle, eben, dass man wirklich irgendwie sieht, dass jetzt nicht ein Medium, das öffentlich-rechtlich finanziert wird, nur in eine Richtung zieht. Lustigerweise, wenn man mit diesen Leuten redet, also wir haben vor einem Jahr eben den Sandro Brotz, der ja die Arena macht, bei uns zu einer Blattkritik gehabt. Und dann hat er diese Kritik angesprochen, proaktiv, und gesagt, ja, es wird ja immer noch wieder nachher gesagt, dass wir so links sind. Und das stimme also überhaupt nicht. Und das habe ich irgendwie wirklich bemerkenswert gefunden, weil je nachdem, mit wem man redet, oder, sagen die, ja, alles Linke und wahnsinnig und so. Und eben, wenn man mit ihnen selber redet, dann sagen sie, nein, das stimmt gar nicht. Also man sieht in der Wahrnehmung, schon in der Wahrnehmung geht das total auseinander.
Und, aber was stimmt tatsächlich? Also tun sie sich selber nicht richtig wahrnehmen?
Ja, ich weiss jetzt eben auch nicht, ob ich das so einfach vom Dampfschiff aus kann beurteilen kann. Wahrscheinlich müsste man das irgendwie halt nach objektivierbaren Kriterien versuchen, einfach auszuzählen. Und es gibt ja auch eben die Linkparteien, die immer wieder die Arena kritisieren, weil sie zu viele Rechte würden einladen würden, weil sie irgendwie so Polteri einladen.
Wäre ja
so
gut eigentlich, oder? Dann ist die Kritik von links und von rechts, oder? Das sagt Sandro Brotz, glaube ich, auch, oder? Er wäre eigentlich etwa gleich entdeckt mit Kritik von links und von rechts.
Genau. Und jetzt ist die Frage, heisst das, dass sie neutral sind? Ich denke, es ist extrem schwierig, neutral zu sein, aber ich glaube an Sandro Brotz tatsächlich, dass er dass es sich darum bemüht, dass es ausgewogen ist und da wirklich auch viel Gedankenarbeit drin steckt. Und ich glaube auch als Gefäß ist ja die Arena darauf angelegt, dass es eben zu Kontroversen kommt. Also ich glaube, das ist es nicht so einfach zu beantworten. Aber wo man es ein bisschen beantworten kann, ist, also ich lasse recht viel Radio DRS4, SRF4, wo einfach Nachrichtensendungen sind und Hintergrundsendungen und so. Und dort denke ich, sehe ich schon in der Themenauswahl. Also welche Themen geht man überhaupt an? Sind das schon grossmehrheitlich auch Themen, eben, die jetzt Linksgrün interessiert? Also da geht es irgendwie um Transgender, Communities in Pakistan und irgendwie.
Also bei SRF News habe ich persönlich das Gefühl, es ist tatsächlich so. Also ich bin auch Konsument von dem, du sehr nöch und fest herhören, was für Themen kommen eigentlich. Wir machen manchmal sogar Strichli für mich. Und SRF News hat schon ganz klaren Schlagschatten.
Ja, das entspricht auch ein bisschen meiner Wahrnehmung. Aber eben, es ist ein riesiger Konzern. Ich finde, sie machen gute Büts. Und ich finde es auch, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wirklich wichtig, eben der Lagerführeffekt, dass man irgendwie noch ein Medium hat, wo man sich daran orientieren kann, auch wenn man eben seine Kritik hat und so weiter. Aber das wird ja auch immer wieder kontrovers. Also die Kritik wird ja auch nicht irgendwie einfach abgeschüttelt, sondern das wird auch immer wieder zur Rede gestellt, das wird immer wieder angeschaut. Und das finde ich eigentlich hoffnungsvoll, weil ja, ich glaube, anders kommt man gar nicht zu einem Resultat, wenn so viele Leute an etwas beteiligt sind und das bewegt sich ja auch. Und es ist nicht einfach ein statischer Verein, der immer gleich ist.
Bei mir am Mikrofon Michelle Binswanger, TX-Journalistin, Tagesanzeiger. Michelle, du hast eine Intimfeindin oder umgekehrt vielleicht. Vielleicht bist du die Intimfeindin von der Jolanda Spiess-Häcklin. Es ist immer wieder toll, wenn du da bist. Es ist für uns schon fast wie eine Farce ein bisschen. Also es ist eigentlich nicht einmal der Wert, sich gross mit dem auseinanderzusetzen. Aber auch wir werden gerne jetzt noch ein bisschen Comicstrip machen, hier am Radio. Wo steht der Fall Jolanda Spiess-Häcklin contra Michelle Binswanger?
Ja, es laufen momentan 3 Verfahren gegen mich. Ein Strafverfahren in Basel, ein Zivilverfahren in Basel gegen mein Buch und neuerdings auch noch ein Strafverfahren oder eine Anzeige im Kanton Solothurn. Weil das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ja über den Fall geredet und wegen dem bin ich jetzt erneut angezeigt worden.
Was hast du hier bei uns am Radio gesagt, was nicht in der Ordnung war, aus der Sicht von der Jolanda Spiess-Häcklin?
Ja, ich glaube, ich wiederhole
es. Darfst du wahrscheinlich gar nicht wiederholen, das ist ja gefährlich, oder?
Ich wiederhole es nicht. Aber ja, man kann sich so etwas ausdenken. Wir können mal das Gespräch hören. Also sie hat mich einfach wieder angezeigt, weil ich sie würde üble nachreden, falsche Sachen über sie verbreiten. Und es passt ihr einfach nicht. Ja, sie hat Mühe mit Kritik, offenbar. Und ich bin kritisch. Und ja, sie versucht jetzt da mit juristischen Mitteln, mich zum Schweigen zu bringen.
Und das Verfahren, das steht jetzt mal bei der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und jetzt muss die Staatsanwaltschaft eigentlich darüber urteilen, ob es weitergeht, ob sie es als Gericht weitergeben oder halt nicht, oder?
Genau, also die Staatsanwaltschaft entscheidet jetzt, ob sie eine Anklage gegen mich erheben sollen. Und wenn sie das machen, ja, dann gibt es noch ein zweites Strafverfahren.
Also du wirst langsam zu einem Juristenprofessor, oder? Du kennst nachher die Kantone, du kennst den Kanton Basel jetzt für sie und hinter sie, und zwar strafrechtlich und zivilrechtlich. Ist das in allen Kantonen eigentlich etwa gleich?
Ja, das weiss ich nicht. Ich sammle ja erst meine Erfahrungen. Aber ich weiss, dass, ja, dass die Anzeigen auch immer, also dass Frau Spiess-Häcklin sich genau überlegt, wo sie jemanden anzeigt. Und ich meine, das erste Verfahren ums Buch ist ja in Zug gelaufen. Und da habe ich in erster Instanz hat sie Recht bekommen, in zweiter Instanz habe ich Recht bekommen. Was zeigt, dass eben die zweite Instanz in Zug eigentlich eher so ein bisschen, ja, für mich entschieden hat. Und ich glaube, das war für sie ein Ausschlag gewesen, dass sie ihre weiteren Verfahren, die sie gegen mich führt, einerseits auf Basel verlegt hat und jetzt auf Solothurn.
Ist noch nichts ans Bundesgericht gegangen, damit das mal ein Ende findet?
Doch, das Verfahren ums Buch ist ja bis vor Bundesgericht gegangen. Das hat sie sogar noch weitergezogen. Die ist jetzt am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo dann wird müssen entscheiden. Das ist aber dann nicht mehr das Verfahren gegen mich, sondern das Verfahren gegen die Schweiz, wo eben das Bundesgericht bezüglich dem Buch falsch entschieden hat.
Also bei diesem Gerichtshof haben wir ja viel gute Erfahrung. Wir haben die Klimagrossmütter, wo wir uns müssen dagegen wehren. Und jetzt müssen wir uns auch noch gegen ein Buch wehren, das ja wirklich von europäischer Wichtigkeit ist. Also, du siehst, also, du bist schon eine wichtige Person geworden. Oder?
Ja, also ich werde natürlich immer wieder auf das angesprochen. Das folgt mir ein bisschen wie eine dunkle Wolke. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, belastet dich das nicht? Ist das nicht schlimm? Natürlich ist es nicht das Angenehmste, was ich schon je in meinem Leben erlebt habe. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich das einfach akzeptiert. Ich finde mich mit dem ab. Ich bin stolz auf das Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe extrem viel gutes Feedback bekommen auf das Buch. Und ich muss sagen, ja, das war es mir wert gewesen.
Der Gerichtshof, der ist ja parallel zum Europa Rot. Das hat mit der EU überhaupt nichts zu tun. Sondern ein Gremium, das gegründet worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, um gewisse Schandtaten zu verhindern in Zukunft. Die Interpretationen jetzt zum Beispiel bei den Klimagrossmüttern sind ja sehr grosszügig bei den beiden Artikeln, die dort zum Zug gekommen sind. Und dass jetzt sogar noch dein Buch dort zum Zug kommt, das spricht nicht unbedingt für den Gerichtshof, dass er solche, wenn wir sagen, ja, Kleinigkeiten annimmt. Gleichzeitig ist ja jetzt der Herr Berset, unser Alt-Bundesrat Berset, ist Sekretär geworden von dem Europarat, was ja mega spannend ist. Er wohnt jetzt richtig schön, wunderschön, in einer mega Villa und kommt einen Chauffeur über und so weiter und verdient vermutlich einiges mehr, als er vorher verdient hat. Wie siehst du das, dass ein Schweizer irgendjemand in einer Institution ist, wo halt doch europäisch ist, wo nur sekundär mit der Schweiz etwas zu tun hat, und der Gerichtshof doch auch eher anti-Schweiz eingestellt ist und nicht mehr nur Gericht ist, sondern politisiert. Und jetzt haben wir dort einen Alt-Bundesrat. Wie siehst du das?
Ja, es ist ja nicht nur der Alain Berset. Wir haben ja auch einen Schweizer Richter dort, wo eben auch aus diesem Grund irgendwie recht umstritten ist, weil der da sehr schweizkritisch entschieden hat jetzt in den letzten Verfahren. Es gibt ja auch noch eins wegen dem Drogendealer, den die Schweiz ausschaffen wollte, wo dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, nein, das dürfen wir nicht. Ich finde auch, also da wird die Souveränität von der Schweiz eigentlich nicht beachtet. Ich finde auch, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist nicht seine Aufgabe, welche Politik zu machen mit seinen Richtsprüchen. Das ist aber offensichtlich das Ziel von diesem Richtergremium. Und ja, da würde ich auch zu höchster Zurückhaltung anmahnen. Aber was jetzt da so Alt-Bundesräte, irgendwie welche Tschöppli, dass sie da annehmen und aus welchen Gründen, ob es ums Geld oder um die Limousine geht, weiss ich nicht. Ja, ich finde es jetzt auch nicht irgendwie gerade zu begrüßen, aber das ist natürlich seine eigene Entscheidung.
Machen noch einen grossen Gump. Wir gehen zum Kindsmissbrauch im Namen der Ideologie. Und zwar hat es mal einen Artikel gegeben, das war Ende 2023, wo drinnen gestanden ist, 386 Kinder unter 6 Jahren landen in der UK Tavistock ich kann es nicht sagen, Tavistock-Klinik und wurden als trans behandelt. 70 davon nur 3 oder 4 Jahre alt. Also denen hat man am Körper herumgeschnippelt und hat das Geschlecht angepasst oder geändert.
Ja, nein, das kann man glaube schon nicht so sagen. Also vor allem bei diesen ganz jungen Kindern. Also wenn man in der Tavistock-Klinik behandelt wird, heisst das nicht, dass man auch medizinische Interventionen notwendigerweise vorgenommen hat. Aber also, es sind sicher Eltern, wo Kinder, die also wirklich noch sehr klein sind, schon das Gefühl haben, die haben eine Geschlechtsdysphorie, also die fühlen sich im falschen Körper geboren und so weiter. Das sehe ich sehr kritisch, also gerade in diesem jungen Alter, also die entwickeln sich ja noch.
Aber was ist denn passiert mit diesen 3- und 4-Jährigen? Was hat man mit denen gemacht?
Ich denke, dass man da einfach die Eltern beraten. Also ich nehme an, dass die Eltern irgendwie dann kommen in die Klinik und sagen, aber ganz eindeutig, mein Bub wird das Mädchen sein, der spielt ja nur mit Baby und der legt ja nur Röckchen an und irgendwie so. Und dass die Leute wahrscheinlich in dem Sinn einfach in einer Beratung sind, wie sie das sollen begleiten, wie sie da sollen damit umgehen, wenn die Kinder in die Schule kommen, in Kinski kommen, wie dass sie als Eltern eben da herrscht. Extrem viel Verunsicherung, das ist ein ganz neues aber Phänomen.
Wissen wir dort ein bisschen mehr? Also, es steht dort drinnen und wurden als trans behandelt. Was heisst, ist behandelt? Ist Reden kann eine Behandlung sein, oder? Oder effektives Messen führen kann auch eine Behandlung sein. Weiss man, was da ganz genau passiert ist?
Das wüsste ich jetzt nicht auswendig. Was ich weiss, ist, dass die Tavistock-Klinik stark kritisiert worden ist, was die ausgezeichnet hat. Also, man muss vielleicht sagen, die ganze Trans-Geschichte oder die Trans-Jugendlichen, Trans-Kinder, das ist ein Phänomen, das besteht. Also, das ist eine Realität, das hat in den letzten 10 Jahren explosionsartig zugenommen. Und da gibt es die ganze Ärzteschaft, viele sind da verunsichert, weil das Problem ist real, aber man weiss nicht genau, wie man soll auf das eingehen, wie man soll mit dieser Störung oder mit diesem Problem umgehen soll. Jetzt gibt es die spezialisierten Kliniken, zu denen gehört die Tavistock-Klinik, es gibt auch in der Schweiz irgendwie 1, 2 so Anlaufstellen, wo irgendwie sagen, wir haben hier eine Expertise, wir schauen das an und wo dann die Kinder dort eben unterkommen. Die haben ja meistens dann auch noch andere Störungen wie Depressionen, Autismus und so weiter. Also das kommt sehr oft zusammen vor. Jetzt ist die ganze Kritik, die sich langsam formiert und übrigens auch in der Schweiz immer lauter wird, auch in ganz Europa, ist, eben, dass es einfach noch sehr wenig wissenschaftliche Studien gibt zu diesem Phänomen, dass man darum auch nicht genau weiss, wie man das am besten behandelt. Und es gibt eben viele von den Kliniken, die ich jetzt erwähnt habe, die haben sich für einen affirmativen Ansatz ausgesprochen. Also die sagen, die Kinder und Jugendlichen sollen selber dafür bestimmen, ob sie sich im Falschen, also ja, ob sie eine Behandlung möchten, ob sie medizinische Interventionen möchten. Man darf quasi nicht hinterfragen, wenn ein Bub von 12 sagt, ich bin ein Mädchen oder umgekehrt. Es sind ja vor allem Mädchen, die sich als Buben fühlen. Wenn die da kommen und das sagen, dann bitte nicht zu viele Fragen stellen. Das ist auch keine psychische Störung, heisst es dann, sondern das ist quasi ein Gesundheitszustand. Man muss die begleiten und fördern und eben bitte gar nicht zu viele Fragen stellen. Und das, denke ich, ist falsch und da hat es jetzt auch immer wie mehr Stimmen, die das genauso sagen, die sagen, ja, man muss das behandeln, aber der affirmative Ansatz ist vielleicht nicht der richtige.
Also eine gewisse Gefahr ist sicher vorhanden. Jetzt noch eine letzte Frage. Es geht um Zania Ameti. Das ist ein Zeitchen her, dass sie mal ein christliches Bild vorgenommen hat und dort drauf geballert hat und das hat doch recht die Leute erschreckt. Man hat sich dann auch gefragt, was wäre passiert, wenn sie auf ein anderes Bild von einer anderen Religion draufgeschossen hätte. Wie wären dann die Reaktionen gewesen? Man geht davon aus, dass die zum Teil noch viel heftiger gewesen wären. Sie ist Mitglied von der Operation Libero und man hat jetzt gemeint, das ist jetzt ein bisschen ruhig gekehrt, aber jetzt ist in der Ostschweiz wieder das Ganze aufgekocht worden und der Vorstand ist zurückgetreten von der Operation Libero, weil sie sich einfach mit dem nicht vereinbaren kann. Was ist deine persönliche Meinung? Wenn du jetzt sie würdest beraten, würdest du sagen, liebe Sanja Ameti, tritt überall zurück und gib du wieder deiner Partei und der Operation Liberal überhaupt eine Chance, dass man nicht ständig über dir redet.
Ja, ich denke, das ist auch die Perspektive von der Operation Libero, weil das ist natürlich nicht gut für so eine Organisation, wenn ihre Co-Präsidentin derart mit so einer Aktion in der Öffentlichkeit steht. Also ich wünsche Sonia Ameti, es geht ihr offenbar wirklich nicht gut gesundheitlich. Ich wünsche ihr wirklich, dass sie sich schnell erholt, dass sie wieder auf die Beine kommt. Und ich bin auch überzeugt, dass sie das wird. Das dauert einfach ein Moment. Was jetzt der Fall angeht, denke ich auch, also das wird eben, das wird die Operation Libero nicht loslassen. Das wird sie verfolgen, zumindest auch solange sie eben auch bei der Organisation dort ist. Und darum wäre es wahrscheinlich nicht das Schlechteste, hier einen sauberen Schnitt zu machen. Das ist auch für sie einfacher, dann wieder neu anzufangen.
Ich hoffe, wir können bei diesem Thema bei meinem nächsten Interview mit dir, Michelle Binswanger, wieder anknüpfen. Ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio bist für mich.
Sehr gerne.
Aktiv Radio Interview.